Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Bernhard Kempf. Hallo. Wie das ist, wenn Schiffe Fahrstuhl fahren, das kann man sich in Niederfinow in Brandenburg anschauen. Dort steht das älteste Schiffshebewerk Deutschlands. Doch inzwischen ist es viel zu klein für moderne Schiffe. Deshalb hat man gleich daneben ein neues gebaut. Fast 14 Jahre hat man dafür benötigt und jetzt wurde es feierlich in Betrieb genommen. RBB-Reporterin Elke Bader war für uns mit dabei.
Mit Musik und Schiffshupen ist das neue Schiffshebewerk in Betrieb gegangen. Auf der Plattform des alten Schiffshebewerkes stehen die Besucher dicht an dicht. Von dort haben sie die beste Sicht auf das neue Schiffshebewerk. Der Besucheranstrom hält schon seit dem Wochenende an, sagt Jan Mönnekes von der Tourismusfördergesellschaft.
Also wir sind überwältigt von dem Interesse und auch von dem Besucherzustrom.
Überwältigt zeigt sich auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Das Schiffshebewerk in Niederfinow hat Potenzial für Enkelgeschichte, sagt der Bundesminister. Jeder, der bei der Eröffnung dabei gewesen ist, wird noch seinen Enkeln davon erzählen, so der FDP-Politiker in seiner Rede. Gleichzeitig hebt Wissing hervor, wie wichtig dieser Neubau für die künftige Binnenschifffahrt ist.
Nun, dieses Schiffshebewerk ist angepasst an moderne Binnenschiffe, die eben länger sind und eine andere Dimension eines Hebewerks brauchen als das alte.
Das heißt, jetzt können Containerschiffe oder moderne Großmotorschiffe in den Schiffsfahrstuhl einfahren. Und sie können auch größere Fracht transportieren, wie Turbinen oder Teile für Windkraftanlagen. Und jetzt können auch größere Binnenschiffe vom Rhein über Berlin nach Schwedt und Stettin fahren. In Brandenburg profitieren Städte wie Brandenburg an der Havel oder Eberswalde von den neuen Transportmöglichkeiten, die das Schiffshebewerk ermöglicht. Klimafreundliche Transportmöglichkeiten, fügt Minister Volker Wissing hinzu.
Das Binnenschiff ist besonders klimafreundlich und kann sehr viele Lkw-Fahrten ersetzen. Und deswegen brauchen wir eine Stärkung der Binnenwasserstraßen. Und mit diesem Hebewerk leisten wir damit einen ganz wesentlichen Beitrag.
Bis zu 200 Lkw-Ladungen kann ein Binnenschiff ersetzen. Bis zu 200.000 Besucher werden jährlich erwartet. Ihnen kann Jan Mönnekes vom Besucherzentrum das neue Schiffshebewerk jetzt besser präsentieren.
Im Unterschied zu dem alten Bauwerk ist es auch diesmal wirklich für Besucher geplant worden. Deswegen gibt es ganz fantastische Einblicke, Ausblicke, Riesenbesucherareal, wo die Leute sich bewegen können.
Weiter besichtigt werden kann auch noch das alte Schiffshebewerk. Das bleibt noch weitere Jahre im Betrieb. Nach seiner Außerdienststellung bleibt es uns als historisches Baudenkmal erhalten.
Also altes und neues Schiffshebewerk Seite an Seite. Und das ist mit Sicherheit auch mal einen Ausflug wert. RBB-Reporterin Elke Bader war das aus Niederfinow. Der Bund hat sich vorgenommen, mit einem Doppelwumms, O-Ton Bundeskanzler Olaf Scholz, auf die Inflation und auf die Energiepreissteigerung zu antworten. In Berlin, da will der Senat auch ein wuchtiges Entlastungspaket schnüren. Dafür soll es einen Nachtragshaushalt geben. Doch der Senat muss bei seinem Etat mit mehreren Unbekannten rechnen. Welche das sind, dazu RBB-Landespolitikreporter Jan Menzel.
Das eine hängt mit dem anderen zusammen. Als System kommunizierender Röhren beschreibt Bürgermeister und Kultursenator Klaus Lederer den Bundeswumms und das Berliner Entlastungspaket.
Wenn wir wissen, wie viel in der einen Röhre drin ist, dann wissen wir, wie viel vielleicht aus der anderen Röhre rausfließen muss. Das ist derzeit schwer zu sagen.
Der Runde der Ministerpräsidenten mit dem Kanzler empfiehlt der linken Politiker vom Roten Rathaus aus, doch mal ein bisschen auf die Tube zu drücken. Denn davon, wie genau etwa der Energiepreisdeckel wirken soll und auf welchem Weg die Bundesmilliarden Haushalte Unternehmen und soziale Träger erreichen, hänge ab, wer noch darüber hinaus Hilfen des Landes bekommen sollte.
Klar ist, wir werden einen Härtefallfonds für den Schutz von Privathaushalten etablieren, für den Fall von Energiesperren. Inwieweit wir jetzt eine monetäre Entlastung für Privathaushalte bei mittleren und niedrigen Einkommen tatsächlich noch brauchen, das hängt natürlich tatsächlich jetzt ein bisschen davon ab, was auf Bundesebene verabredet wird.
Der Senat jedenfalls hat seinen Zeitplan für einen Nachtragshaushalt erstellt. Mit diesem Zusatzetat sollen die Mehrkosten für das Berliner Entlastungspaket abgebildet werden. Anfang November will der Senat den Nachtrag beschließen. Aber auch hier schlummern wieder mehrere Unbekannte in der Rechnung. Nach wie vor lasse sich nicht genau sagen, wie groß dieser Etat sein wird. Der Senat kalkuliert mit einer Spanne zwischen 8 850 und 1,5 Milliarden Euro, sagt Lederer.
Wenn das, was der Bund jetzt ankündigt, tatsächlich nachhaltig wirkt, dann bedeutet das, dass der ursprünglich aufgemachte Rahmen eher im unteren Bereich in Anspruch genommen werden würde.
Aber verlässlich sagen lässt sich das erst, wenn das Abgeordnetenhaus den Haushalt Mitte Dezember beschlossen hat. Dann könnte auch absehbar sein, wie es mit einer möglichen Wiederholungswahl in Berlin weitergeht. Vor diesem Hintergrund warnt die oppositionelle FDP den rot-grün-roten Senat schon mal vor Wahlgeschenken. Entlastung und Hilfen seien wichtig, es dürfe aber, so wörtlich, keinen populistischen Freifahrtschein geben.
RBB-Reporter Jan Menzel war das über die Pläne des Senats für ein landeseigenes Entlastungspaket. Es ist als Nachfolgelösung für das 9-Euro-Ticket gedacht, aber wer mit dem neuen Angebot der BVG jetzt für 29 Euro pro Monat Bus und Bahn fahren möchte, der hat es erstmal schwerer. Kundinnen und Kunden, die beschweren sich über das viel kompliziertere System. RBB 24 Inforadio-Reporter Konrad Spremberg sagt, wie es mit dem neuen Modell der BVG vorangeht.
Man kann es nicht in der App kaufen und am Automaten schon gar nicht. Online kaufen geht zwar, ist manchen Kundinnen und Kunden aber deutlich zu kompliziert. Und so standen auch Dienstagmittags, am ersten regulären Arbeitstag des Monats, wieder um die 100 Leute am Alexanderplatz Schlange, um per Papierformular am BVG-Schalter ein 29-Euro-Abo abzuschließen. Was manche verunsichert, das Abo-System. Beim 9-Euro-Ticket lief das ganz anders. Überall und jederzeit ein einfaches Monatsticket für 9 Euro besorgen, das hätte kaum einfacher sein können. Wenn man aber jetzt online ein Abonnement abschließt, dann steht dort ein Preis von über 650 Euro, der nur dann nicht gilt, wenn man rechtzeitig wieder kündigt. Denn das ist das 29-Euro-Angebot eigentlich. Ein Jahresabo, dessen erste 3 Monate vergünstigt sind, mit Sonderkündigungsrecht und nur für den Tarifbereich AB. Manche stehen nur deshalb Schlange, um sich das am BVG-Schalter nochmal in Ruhe erklären zu lassen. Trotzdem, inzwischen sind 80.000 neue Abos verkauft, sagt die BVG und nennt das einen Erfolg. Beim RBB melden sich derweil frustrierte Kundinnen und Kunden, denen die Schlangen zu lang sind oder das Online-Formular zu kompliziert. Die BVG spricht von überlasteten Hotlines, hat Mitarbeitende aus der Verwaltung abgezogen und bittet um Geduld. So ist das 29-Euro-Abo zwar ein Nachfolger des 9-Euro-Tickets, am Ende aber doch ganz anders.
Konrad Spremberg war das über Erfahrungen in der Nachfrage beim 29-Euro-Ticket der BVG. Die Humboldt-Uni zu Berlin hat eine neue Präsidentin, die heißt Professor Dr. Julia von Blumenthal. Gewählt wurde sie bereits im Februar und jetzt zum 1. Oktober hat sie ihr Amt angetreten. In der Zwischenzeit sind ein paar gewichtige neue Themen aufgetaucht. Die Neue an der Unispitze hat jetzt in einem Pressegespräch präzisiert, wie es da für die renommierte Lehreinrichtung weitergehen soll. Und RBB 24 Inforadio-Reporterin Annette Miersch hat dabei zugehört.
An Bord der Unileitung ist sie schon eine Weile. Nun geht es richtig los. Für Julia von Blumenthal und zwar gleich mit Krisenmanagement.
Also ganz konkret, Herbst-Winter wird eine riesige Herausforderung für uns als Universitäten. Wir haben 2 Themen. Wir haben die Pandemie, die ja noch nicht zu Ende ist, und wir haben die Energiekrise. Gleichzeitig haben wir alle 2,5 Jahre Pandemie in den Knochen. Wir wissen alle, wir brauchen Präsenz. Unsere Studierenden brauchen Präsenzunterricht. Sie brauchen die Bibliotheken als Orte zum Arbeiten. Sie müssen sich treffen können.
Sich dafür nur wärmer anzuziehen, wird nicht reichen, weiß die Politik- und Sozialwissenschaftlerin. Alle an der Uni werden auch einen eigenen Beitrag leisten müssen, sagt von Blumenthal.
Die Energieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung, EnSiKuMaV mit ihrem schönen Namen, gibt ja vor, dass in öffentlichen Gebäuden seit der Beginn der Heizperiode am 1. Oktober 19 Grad nur herrschen dürfen. Das Ziel ist, diese 19 Grad als Mindest- und Höchsttemperatur übrigens einhalten zu können.
Gleichzeitig pocht die HU-Präsidentin auf mehr finanzielle Unterstützung von Bund und Land. Denn ohne könnten unter Umständen nicht mal mehr 19 Grad im Hörsaal zu garantieren sein, warnt von Blumenthal. Rund 15,2 Millionen Euro für Energiekosten habe die Uni dieses Jahr zur Verfügung, also für Strom, Gas, Fernwärme und Heizöl. Darin seien bereits etliche Preissteigerungen enthalten. Wie viele noch kommen, ist ungewiss. Für 2023 geht von Blumenthal von einer Verdopplung bis Verdreifachung der Energiekosten aus. Wenn es richtig eng wird, soll ein Stufenplan die Temperaturen nach unten regeln.
Es gibt eine Taskforce und die arbeitet den Stufenplan ganz genau im Detail aus für alles, was da kommt. Sie sehen ja auch in der Politik werden erst jetzt die Rahmenbedingungen gesetzt und wir sind natürlich auch irgendwo abhängig von den Rahmenbedingungen, in denen wir uns bewegen.
Es sei nicht auszuschließen, am Ende zum Beispiel die Bibliothekszeiten doch zu verkürzen, etwa bei den Spät- und Wochenendöffnungszeiten. Ziel sei es aber, für Studierende so lange wie möglich beheizt Räume anzubieten. Das trifft den Herr Fieler, ist aber nicht alles, was der wissenschaftliche Nachwuchs von der neuen Uni-Präsidentin erwartet.
Ich würde mir wünschen, einfach, dass die Uni geheizt bleibt, weil zu Hause, ich kann es mir nicht leisten zu heizen, dann würde ich immerhin hier gerne in einem warmen Raum sitzen können. Aber allein, wenn es schon um das staatliche Entlastungspaket geht, was man auf jeden Fall auch kritisieren muss, würde ich mir wünschen, dass es da zumindest eine bessere Kommunikation geht hinsichtlich, was bekommen wir Studierende wann zurück.
Naja, dass vielleicht die Belange der Studierenden ein bisschen intensiver verfolgt werden und nicht immer so die wirtschaftlichen Interessen sehr in den Fokus gerückt werden. Und irgendwelche Einsparmaßnahmen und Exzellenzinitiativen, während aber in einigen Studiengängen jetzt schon eigentlich eine große Überlastung da ist und man sich dann fragt, warum braucht man denn jetzt irgendwie immer noch weiter, schneller, höher nach außen hin, während es vielleicht nach innen hin noch gar nicht so gut funktioniert.
Also jede Menge Arbeit für die Neue auf dem Präsidentinnenstuhl der Humboldt-Universität. Sie will als nächstes dafür sorgen, dass in den Energiekrisenstab auch ein studentischer Vertreter aufgenommen wird.
RBB 24 Inforadio-Reporterin Annette Miersch berichtete und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Nachzuhören gibt's das Ganze auch auf inforadio.de oder auch in unserer App.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.